So, neue Folge Podcast ohne richtigen Namen ist da.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Eddie, wie gut kannst du kochen?
Jochen, können wir diesen Part einfach skippen und ich komme direkt zu unserem Partner HelloFresh, der es möglich macht, dass eben Leute, die vielleicht nicht ganz so versiert sind in der Küche, auch was Leckeres zubereiten können. Darauf wolltest du hinaus, ne?
Ja, ich hatte jetzt wieder so ein paar Gerichte ausgesucht und gedacht, vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man die machen kann. Lachsfilet mit Kartoffelgurkensalat und Dill zum Beispiel.
Hey, du bist so ein Penner. Du weißt doch noch, als ich gekocht habe und der Rauchmelder losging, weil ich versucht habe, in der Pfanne was anzubraten. Also es klappt bei mir nicht immer, aber mit HelloFresh klappt es auf jeden Fall schon einigermaßen gut, denn es ist wirklich idiotensicher. Du kriegst alles schon fertig verpackt, geschickt, genauen Größen und alles, was du eben für die Mahlzeit brauchst, dann kriegst du eine sehr gute, sehr toll beschriebene, auch mit Bildern bebilderte Anleitung, wie du was machen musst, und danach schmeckt es auch wirklich gut. Und das ist eigentlich ja die Hauptsache, ne? Ja, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man eine halbe Stunde kocht und danach schmeckt es nicht.
Ja, man kriegt so Handkarten, so große Handkarten, die kann man sich dann in der Küche irgendwo an die Wand heften oder einfach vor den Herd stellen. Dann ist dann Schritt 1, Schritt 2 sehr easy. Und dann kann man im Prinzip das Gericht nicht mehr versauen, es sei denn, man macht irgendwie Riesenscheiße. Das Gute bei HelloFresh ist, man kann sich so einen Plan machen, was man essen möchte, ob man Veganer ist, ob man vielleicht in den und dem Tag
für die Familie aufs Schnell gehen soll, irgendwas für einen Sport gerade. Ja. Und ganz viele schon voreingestellte Rezepte, die ja eigentlich zu allem passen, was man sich nur so vorstellen kann. Jede Woche mehr als 34 frische Rezepte.
Ja. Und vor allem gibt es da auch noch Videos, Anleitungen zum Beispiel und Tipps, und da gibt es auch eine Community. Also schaut mal rein bei HelloFresh, und mit uns bekommt ihr 60 Euro Rabatt bei HelloFresh, aufgeteilt auf die ersten 4 Boxen. Gutscheincode dafür ist ohne Namen 21. Für Neukunden ist der einlösbar. 25 auf die erste Box, 15 auf die zweite und 10 auf die jeweils dritte und vierte Box. Alles nochmal erklärt bei uns in den Shownotes.
Guten Hunger.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Meine Damen und Herren, nein, Jochen, du sagst jetzt noch nichts. Ich mache hier gerade eine wunderschöne Anmoderation. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, Folge 145. Und mein Name ist Etienne D. und mir zugeschaltet sind Georg Zahl. Hallo, Georg.
Hallo.
Hallo.
Hi, Jochen.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich bin nicht damit einverstanden, dass du direkt das Wort an dich ziehst.
Okay.
Nicht?
Nee, du schon. Ich rede speziell von Jochen.
Ja, aber wieso nicht Jochen? Also ich bin immer aufgeregt, wenn Jochen was zu erzählen hat.
Ja, weil er hat schon diesen, ich merke das schon, erwartet schon die ganze, bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind, kein Wort gesagt. Die Intro-Musik war fertig. Er nickt jetzt schon die ganze Zeit mit dem Kopf. Irgendwas will da sofort raus.
Ich stimme dir zu, Eddie.
Irgendwas muss da raus.
Ja. Na gut. Zwei Dinge. Erstens, wenn ihr Lust habt und gebt mir ein deutliches Zeichen jetzt, dann würde ich ein Rätsel machen heute.
Ja, definitiv.
Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ihr nichts sagt. Was ist denn los mit euch?
Doch, auf jeden Fall. Ein Rätsel habe ich total Bock drauf, ja.
Habe ich zugeschickt bekommen, fand ich gut. Ich bin gespannt.
Ich dachte, du hättest ja selbst eins rausgesucht.
Ich meine, ich habe es rausgesucht und dann hat der Typ mir das gleiche Rätsel zugeschickt.
Was?
Ich habe das gleiche Rätsel schon vorher gehabt. Und
das glaube ich nicht. Du hast ein Rätsel gesucht.
Ja.
Und dann hat dir jemand exakt dieses Rätsel auch noch geschickt.
Absolut.
Das ist doch schon wieder eine Quatschgeschichte.
Im Leben nicht.
Das ist doch schon wieder von vorne bis hinten.
Ja, never. Okay.
Niemals.
Also sagen wir es mal andersrum. Hätte Loris, so hieß er, mir das auf Insta nicht zugeschickt, wäre ich am nächsten Tag selber auf die Idee gekommen, dieses Rätsel zu nehmen. Von daher, wie man es wendet,
wie wärst du auf die Idee gekommen?
Also was heißt, wie man es
wendet? Na, das Thema hat mich schon lange interessiert.
Es ist ein kompletter Unterschied. Mhm. Weil du bist ja erst durch seine Einsendung inspiriert worden.
Okay, ich gebe es zu, es ist nicht mein Rätsel.
Okay.
Ich wollte mich mit fremden Lorbeeren schmücken und es tut mir leid.
Ja, ich muss auch sagen, also
Himbeeren heute Lorbeeren.
Damals, als dieser Steve Jobs diesen iPod erfunden hat, ich sag's euch, wie es ist. Wenn der den nicht erfunden hätte, am nächsten Tag hätte ich ein Patent angemeldet. Ich hab diesen Reveal gesehen vom iPod und in dem Moment dachte ich, das darf nicht wahr sein, dass der meine Idee klaut.
Ja, ja.
Das glaubt nämlich keiner. Ja. Aber ja, du hast es auch.
Mit was? Wieso nenne ich meine Toilette immer iPod? Versteht ihr? Was mein Gott. Pod, wow. Also mit Doppel-T.
Mein ersten iPod habe ich.
Geil, ne?
Ja, doch, das ist geil. Meinen ersten super. iPod habe ich bei eBay verkauft und ich bin heute noch traurig. Ich hätte ihn gerne zum Angucken.
Ich bin weißt so froh, dass ich meinen getauscht habe gegen eine PSP, weil iPod das nutzloseste Ding in der Geschichte des Planeten war.
Aber es war
ich
schön.
Hatte so ein Schrottteil. Warum hat sich das verkauft?
Ich habe ein
warum?
Arcos Jukebox gehabt, die ungefähr so, also von, die hatte eine Maße von einem kleinen Buch. Hm. Und da konnte ich aber auch irgendwie, weiß ich nicht mehr wie viel, 1000 Songs drauf speichern.
Hatte das auch einen Movie Player?
Nee, das war ja alles noch. Ach, das da, damals waren so kleine LED-Bildschirme nicht zu denken. Das hatte eine, so eine Digitalanzeige, wo du durchskippen konntest durch die Tracks.
Ja, weil du sagtest 1000 Songs, da dachte ich, das wäre schon so eine ziemlich große Variante, weil die ersten MP3-Player, die ich kenne, die hatten 64 oder 128 MB Speicher, da passte nicht viel drauf.
War das nicht immer, dass Apple Werbung gemacht hat mit 1000 Songs in deiner Hand oder so?
Das kann gut sein, ja, das kann gut sein.
Aber die Songs halt, durften nur 10 Sekunden sein oder so.
Was ja so ungefähr, also zumindest.
3-4 Megabyte war ungefähr.
Genau, beim Encoding, was ich benutzt habe, hast du so ungefähr pro Minute 1 MB gehabt, ne?
Ja, genau.
Ganz grob. 1000 Songs war schon eine Menge. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte noch so MP3-Player, da hast du so 20, 25 oder so Songs drauf bekommen.
Ja, 1000 Songs, das hat ja auch gedauert, bis du die bei Napster runtergeladen hast.
Ja, sowieso nicht, wenn du ein iPod benutzt hast, weil da musst du ja immer dieses iTunes, glaube ich, auch, also zumindest konnte ich nichts einfach da drauf packen.
Synchronisieren immer mit iTunes.
Das iTunes war auch richtig scheiße, das muss man ganz
das war wirklich der Horror.
Das
weiß ich noch.
Ich habe iTunes wirklich gehasst.
Ja.
Das war der Grund,
warum ich den iPod, also den Player, losgeworden bin, weil ich nichts ohne iTunes machen konnte. Und dann hatte das Ding, was ich damals, wann war das, 2006 oder so, hatte halt so ein Display, um Filme darauf gucken zu können. Die gingen aber nur in diesem Apple-Format, .mov oder was das war, ne? Mhm. Und das konntest du nicht encoden mit irgendeiner freien Encoding-Software. Du musstest dir eine lizenzierte Version vom QuickTime-Player kaufen, um das überhaupt encoden zu können. Das war dieser wunderbare iPod mit Movie-Player. Oh Gott,
diese alte Zeit. Erinnert ihr euch noch an den Real-Player, den niemand genutzt hat? So ein scheiß Real-Player, der aber irgendwie immer aufgeploppt ist.
Waren nicht die ersten Streams immer in diesem
Real-Format? Ja, die ersten Streams war wieder das Real-Format. Der war so scheiße, der Player. Und du hast dann aus irgendeinem Grund, hast du irgendeine Dateiende mit dem Real-Player verknüpft, sodass dann alle deine Film- und
Sounddateien
und die Pornos alle über den Real-Player liefen und der das dann entweder nicht konnte oder es war verpixelt oder langsam oder gebuffert oder was weiß ich. Oh, das war alles
nervig. Wann kam denn DLC-Player eigentlich?
Oh, gute Frage. Auch schon lange.
Ein bisschen, also danach auf jeden Fall. Wann hättest du den DLC da?
Ich sage 2002.
Ich habe gerade überlegt, weil hätte es VLC da schon gegeben, glaube ich, hätte ich mir keine Sorgen mehr um .mov und um RealPlayer und sonst was gemacht.
Guck mal, VLC, 1996.
Okay, dann ist es wieder so ein Ding von, es gab seit Ewigkeiten, aber es hat niemand für das benutzt,
aber wir sollten benutzen. Das Programm steht seit 1. Februar 2001 unter der GPL-V2 und kann somit kostenlos verbreitet und von jedermann verbessert werden. Also glaube ich, kann man sagen, ja, Erscheinungsjahr Februar 2001, siehst du? Die haben da natürlich schon vorher dran drin gesessen, aber 2001, und ich habe 2002 gesagt.
Ja, aber die Frage ist, hast du das 2002 schon benutzt?
Ich habe das relativ früh benutzt, ja. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr ich das erste Mal benutzt habe, aber ich hab sehr viel mit runtergeladenen Filmen gearbeitet, deshalb.
Gearbeitet,
ja. Finde ich schön. Braucht nicht das eine gute Lösung, um alle Varianten zu gucken. Mhm. Mhm. Das war eine gute Zeit damals. Das war noch so Goldgräberstimmung im Internet. Heutzutage ist ja alles mehr oder weniger verfügbar. Ich erinnere mich, Das war mal ein Spezial, das war in den 80ern irgendwann. Das war, weiß ich nicht, 1984, 85, 86, irgendwie sowas. Und da gab es in einer Hör zu, in der Fernsehzeitung, die meine Mutter hatte immer die Hör zu als Fernsehzeitung. Mhm. Und in der Hör zu gab es eine Beilage. Und diese Beilage hat gesagt, so könnte das Fernsehprogramm der Zukunft aussehen. Das war, als gerade Kabelfernsehen anfing mit RTL und Sat.1 und so. Und da hatte irgendein Redakteur hatte mal so versucht, in die Zukunft zu blicken und hatte dann da so ein Fernsehprogramm, ein fiktives Fernsehprogramm im Prinzip abgebildet auf zwei Seiten. Und da war dann so auf, ich weiß nicht mehr genau, aber da war dann RTL 20.15 Uhr Police Academy und danach Rocky 2 und auf Sat.1 war Nummer 5 lebt und danach irgendwie, was weiß ich, Tango und Cash und so war alles voll mit geilem Scheiß. Mit so überall super krasse Filme und so weiter. Und ich habe dieses, ich weiß nicht, ich habe dieses, dieses Inlay, dieses Fake-Fernsehprogramm habe ich angeguckt und habe gedacht, ja genau. Als ob es jemals so viel geile Filme an einem Tag gibt. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja wirklich völliger Police Academy und danach Rocky 2. Als ob. Das ist ja unmöglich. Das wäre, da würde ja jeder Mensch nur noch Fernsehen gucken. Da würde
zu Hause
ja, bleiben, ja, da würde ja jeder nur noch zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Das ist ja völliger Humbug. Wie soll das denn funktionieren? Das war eine komplette Utopie. Ja, das ist nicht vorstellbar. Und ich habe neulich aus Recherchezwecken, aus Recherchezwecken, das klingt, als ob ich wirklich was Wichtiges gemacht
habe. Du arbeitest so. Ja, das
hat mich einfach interessiert, wann Engel auf Erden früher lief. Und dann habe ich das gegoogelt und bin auf eine Webseite gekommen, wo du dir das Original-Fernsehprogramm also quasi von jeder Zeit angucken kannst. Mhm. Und dann habe ich einfach mal so reingeguckt, irgendwie in irgendeinen Freitag im Jahr 1986 und habe mir dann angeguckt, wie das Fernsehprogramm da war. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es war richtig beschissen.
Nein.
Es war wirklich...
Kann gar nicht sein.
Du überlegst wirklich, wer hat denn das geguckt, was damals irgendwie, was da so... Im Fernsehen.
Das Programm fing ja auch erst um 16 Uhr an oder so, ne? Also zumindest bei ARD und ZDF.
Und es gab ja echt wirklich wenig Sender. Und also zum Beispiel, ich mache nur mal als Beispiel jetzt hier, 24.10.1986. Wir haben hier die Sender ARD, ZDF, Dritte, RTL, Sat.1, 1+. Also wenn wir jetzt mal hier wir gehen mal schon freundlicherweise ins Abendprogramm, weil davor ist wirklich zappenduster. Und dann sehen wir hier, um 20.15 Uhr, direkt nach der Tagesschau, die Privatsekretärin, deutscher Spielfilm von 1953, danach plus minus, Tagesthemen, Sportschau, erste Werke, spanisch-französischer Spielfilm 1980, Tagesschau, Nachtgedanken, Sendeschluss. ZDF hat immerhin Shaka Zulu, heute die Expedition, das war eine englisch-amerikanische Abenteuerserie.
Kenn ich.
Um 20.15 Uhr, Der Alte, mit der Ausgabe Falsch verbunden, eine deutsche Krimiserie. Danach kam der Telezoo, Heute-Journal, Aspekte und Allein gegen die Mafia.
Das sagt mir auch noch was, Allein gegen die Mafia.
Ja, ich glaube,
das war spannend. Das war wirklich spannend, in fünf oder sechs Teilen. Das war richtig gut, ja. Das war ein Kommissar, der es aufgenommen hat mit dieser ganzen Mafia-Bande. Das war sehr gut.
Dann war auch schon wieder Ende. In den dritten haben wir Abenteuer Natur, Zeitgeist Maschine, Landesspiegel und die dritte Folge von Die fünfte Frau, was auch immer das ist. Jetzt gucken wir mal aufs Privatfernsehen, da geht's richtig ab. Also wir haben um 19.30 Uhr bei RTL Plus Television haben wir die Kinoparade Wunschfilme. Man kann auswählen zwischen Piraten Captain Mary, ein Abenteuerfilm von 1961 und Gefährlicher Countdown für Cyborg 009.
Wow.
Ein japanischer
Zeichentrickfilm. Ach so, schade.
Dann gab es um 20.40 Uhr das RTL-Spiel, um 20.45 Uhr Nachrichten, um 20.52 Uhr Popeye für 3 Minuten. Um 20.55 Uhr gab es Unser Admiral ist eine Lady, US-Spielfilm von 1950.
Wow.
Um 22.25 Uhr gab es Sender mit 3 Buchstaben, das Fernseh-Kreuzworträtsel. Um 23.10 Uhr gab es Wetter, Horoskop und Betthupferl. Und um 23.30 Uhr Wall Street Final, Börsenberichte live aus New York. Dann Sendeschluss. Und Sat.1 zur Vervollständigung machen wir auch noch ganz kurz. nach dem Serienauftakt um 18.45 Uhr Buck Rogers gab es um 19.45 Uhr Glück muss man haben. Englische Filmkomödie von 1941.
Nicht da irgendwas, was weniger als 30 Jahre alt
war? Nein. Dann gab es APF Blick, bunte Talkshow, Der Mann mit dem Koffer, eine Serie, eine US-Krimiserie. Dann gab es APF Blick und um 0.15 Uhr gab es nochmal Die fliegenden Monster von Osaka, japanischer Science-Fiction-Film von 1957. Ja, das war euer Freitagabend am 24. Oktober 1986. Also wenn wir sagen, wir hatten ja nichts, dann versteht ihr jetzt warum.
Jetzt wisst ihr auch, warum man freitagabends rausgegangen ist zum Trinken.
Oder halt noch, weshalb es eine krasse Videothekenkultur gab am Wochenende, weil du wirklich in der Videothek dann dir die ganzen Needs geholt hast und was du halt gucken wolltest. Ich habe teilweise stundenlang in der Videothek gestanden, einfach nur Cover angeguckt und durchgelesen, weil das spannender war als das Fernsehprogramm.
Habt ihr Sandmännchen früher geguckt, als du klein warst?
Damit zu krass einfach. Ja, Sandmännchen, klar.
So, das war, glaube ich, das Erste, was ich immer gucken durfte, wo ich dann regelmäßig hinter vom Fernseher hockte zur gleichen Zeit.
Das Ostsandmännchen war cool. Was war denn unser Sandmännchen?
Kommst du nach Haus? Genau. Das war schön.
Du hattest was? Ostblock-Sandmann?
Naja, das DDR-Sandmännchen kenne ich.
Hä, du kommst doch nicht aus der DDR.
Nein. Aber wir waren da häufiger und das war eine der wenigen Sendungen, an die ich mich erinnere, die ich cool fand. Ich weiß gar nicht mehr, wie unser Sandmännchen aussah oder was das gemacht hat.
Unser Sandmann war so eine Art Pinocchio. Ein runder Kopf, rote Backen, lange Nase. Dann
vertausche ich die beiden gerade.
Hä, du weißt doch, wie Sandmännchen aussieht.
Nein.
What?
Okay, das Ostsandmännchen, das ist das, was ich als Sandmännchen, wie sah denn das Westsandmännchen aus?
Jetzt google ich auch, wie das Ostsandmännchen aussieht. Wie hieß das denn, das Ostsandmännchen? Ach so, das hieß einfach Sandmännchen Ost. Hä, das sieht ja genauso aus wie unser Sandmännchen.
Dasselbe? War das dieselbe Serie?
Kann das sein, dass wir das übernommen haben?
Guck mal, hier gibt es einen Artikel von der FAZ, der Unterschied zwischen den Sandmännchen.
Oh.
Das Sandmännchen ist einer der wenigen Wendegewinner aus dem Osten. Sein Westbruder ist praktisch vergessen. Ja. Eine Frankfurter Ausstellung zeigt, welche ideologische Bedeutung das Kinderfernsehen im Klassenkampf hatte. Also das Sandmännchen, das wir von heute kennen, ist das Ostsandmännchen. Interessant. Das Westsandmännchen wurde ermordet vom Ostsandmännchen.
Und frag mich nur, wie Jochen sich an das Ostsandmännchen erinnert, wenn er da 20 war.
Was?
Na, bei der Wende.
Es gab doch schon früher Sandmännchen. Es gab doch schon... Schon ewig, seit es
ich Fernsehen das gibt.
Das war das erste, vor den Nachrichten gab es schon Sandmännchen. Das Fernsehen ist mit Sandmännchen gestartet eigentlich. Die hatten ja nicht nur das Sandmännchen.
Also meine erste richtige Kindererinnerung ist so Sesamstraße.
Sehr gut.
Sesamstraße war der Shit. Sesamstraße war das Highlight jeden Tages.
Ich mochte die Sendung mit der Maus. Aber die gab es ja nicht jeden Tag, ne?
Die Sendung Sonntags, mit der Maus finde ich auch super. Bis heute finde ich das super. Aber Sesamstraße, ich hatte nur immer Angst vor hier. Also Bödefeld mochte ich nicht.
Ja, der war komisch.
Kam der nicht auch später?
Der war irgendwie strange, der war ja auch immer so mies gelaunt.
Und wie hieß die, Tiffy oder was? Diese rosa,
Tiffy, ja?
Diese,
Tiffy und Samson.
Die so kacke aussah mit diesem Plüsch. Nee, nicht. Die hatte so einen Fächer, ne? So ein
Tiffy mit so einer spitzer Nase.
Ja.
Und die es auch alle im Original gar nicht gab, ne? Also weder Bödefeld noch Tiffy. Bei Samson weiß ich nicht.
Samson Galaxy 5. Ja, und dann gab es noch den, der aus der Tonne kam. Oscar. Oscar the Grouch.
Der war der Beste.
Und am süßesten war die kleine Schnecke.
Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich ganz dunkel. Ist aber auch schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe.
So eine kleine süße.
Gibt es das eigentlich noch? Nee, ne? Sandmännchen ist doch.
Sesamstraße, klar.
Okay, aber Sandmännchen ist durch, Sesamstraße gibt es noch und werden noch neue Folgen produziert.
Du hast dich doch nach Graf Zahl sogar benannt.
Ich?
Georg. Ja, Georg. Was? Du hattest doch, Graf Zahl war doch mal so ein Pseudonym, oder nicht?
Nee.
Okay.
Ich habe auch nur gerade die Hälfte gehört. Ihr wart gerade kurz.
Graf Zahl.
Ja. Gab es in der Sesamstraße.
Z-A-A-L. Graf Zahl war ja. Der Count, der heißt ja im Englischen, heißt er ja Count, weil Count heißt ja Graf Und es war ja quasi, der hat ja immer gezählt. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Und bei deshalb, der 7 hat es geblitzt, ne? Oder so?
Ja, und gedonnert. Deshalb heißt er ja Count Count. Das ist ein Wortspiel.
Habt ihr auch Heidi geguckt?
Ja.
Okay. Habe ich schon erzählt, dass ich mal eine Woche Heidi-Verbot hatte?
Tolles Lied. Ricky und Erika. Heidi. Wunderschönes Lied.
Deine Welt. Ich habe es so, wirklich so geliebt. Und meine Geschwister durften gucken. Und ich hatte eine Woche Heidi-Verbot, weil ich die Schleife nicht konnte. Konntet ihr das?
Die Schleife im Schuh.
Schleife im Schuh.
Ja. Und dann wurdest du 22.
Ich habe so gekotzt und das fand ich so gemein.
Das ist aber auch ein ganz schön harter
Erziehung, Mutter weil kommt
du die Schleife Schweine. Nicht kannst, darfst ja, du nicht Heidi
genau.
gucken.
Meine Mutter kommt am Weihnachten, da werde ich dir das nochmal schön mit 83 aufs Brot schmieren und die nochmal fertig machen dafür. Das sind, sind ja so Erinnerungen, komisch, die einem im Kopf bleiben. Ne? So eine Woche Heidi-Verbot, weil ich die Schleife am Schuh noch nicht konnte. Meine Mutter war so genervt, weil ich das nicht hingekriegt habe. Er hat gesagt, du machst das jetzt so lange, bis du es kannst. Was natürlich pädagogisch völliger Scheiß ist. Ich konnte es, keine Ahnung, ja.
Hast du zu doof dafür oder hast du keinen Bock?
Ich glaube.
Du hattest keinen Bock.
Ich glaube, ich war zu doof dazu schon. Es war
komplex. Dann ist das gemein.
Es war komplex. Ja.
Also bei uns wurde das anders. Da wurde das, also meine Mutter hat immer die Kippen an mir ausgedrückt, wenn ich was falsch gemacht habe.
Hat die denn keine Klettverschlüsse, Jochen?
Ja, das hatten wir schon durch und das nächsthöhere Strafe war dann eben Heidi-Verbot.
Heidi-Verbot, ey.
Ach Leute, das war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
Geißen-Peter, was machst du auf der Weide?
Heidi, was machst du hier?
Geißen-Peter, die Ziege wirft keine Milch mehr ab. Geißen-Peter, komm doch.
Die Ziege wirft keine Milch mehr, aber ist auch von so einem Echtzeitstrategiespiel oder so.
Keine Ahnung, was die da für Abenteuer erlebt haben.
Eddie.
Ja, das war gute Zeit. Ja, was denn?
Kommen wir mal zu dir.
Ja, komm mal zu mir.
Du hast ja, jetzt muss ich jetzt mal sagen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, weil du auch über alte Giga-Zeiten geredet hast. Du saßt ja gestern am ersten Tag, du hast ja gestreamt auf Twitch in deinem eigenen Channel und ich durfte dabei sein,
dir
zugucken, bis du mich bemerkt hast. Und das war, muss ich ehrlich mal sagen, das war so schön mit, ich glaube zwischen, also als ich gegangen bin, das war glaube ich so kurz vor 12, hattest du 8000 Zuschauer. Also es war richtig Alarm da und man sah dir richtig die Freude an. Du saßt da so relaxed in deinem Wohnzimmer und ich glaube, das ist richtig Spaß. Oder?
Ja, hatte ich auch. Also das macht auch wirklich Spaß, weil das habe ich auch im Stream gesagt, wenn man so 20 Jahre lang Fernsehen macht und du immer so quasi nach festen Zeiten alles machst, ne, von 18 bis 20 Uhr oder 17 bis 18 Uhr oder so, und dann ist das einfach die komplette Befreiung, wenn du einfach mal frei Schnauze reden kannst, keiner sagt dir, wie lange, was du machen darfst, was nicht. So diese Freiheit, die man dann da eben so beim Streaming hat, das habe ich sehr genossen. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dass man dann eben einfach mal alte Giga-Videos, ich habe zum Beispiel euch beide gezeigt, wie ihr den Klo-Manager gespielt habt. Erinnert ihr euch noch daran?
Mhm. Ja, das kriegen wir, glaube ich, auch 400 Mal am Tag verlinkt, weil das Einzige, was auf YouTube ist. Und Leute, die nie Giga geschaut haben, einem das verlinken und so tun, als hätten sie damals Giga geschaut. Unfassbar, ja.
Ja, aber da sieht man euch beide den Klo-Manager zocken. Und Jochen, blutjung, ungefähr 35 Kilo weniger.
Mindestens.
Und Georg gar nicht so, also klar, mit Bart, das ist glaube ich so, mit Bart ohne Brille, aber du könntest diesen Look relativ easy wiederherstellen, glaube ich.
Ja, ich muss auch 35 Kilo verlieren, aber ich arbeite dran.
Und ja, das war lustig. Dann haben wir uns diese Adam Sandler-Nummer nochmal angeguckt, der ja zu Gast war bei Giga. Und
echt?
Der war da und der hatte sich ja mehr oder weniger, also nicht verirrt, aber da hat der Manager gedacht, ja hier, NBC Europe ist eine ganz große Nummer, da musst du hingehen und deinen neuen Film
haben wir manchmal Glück gehabt, dass die Leute einmal zu uns gekommen sind, bis sie gemerkt haben, was wir sind.
Exakt, und der hat auch da, der war ja super nett und super, ja, der hat ja alles mitgemacht und so, es war ja dann auch so unangenehm, weil ihn 1000 Leute gefragt haben, kannst du nochmal einen Aufsager machen, kannst du nochmal sagen, hey Giga und so, alle waren aufgeregt, aber das war ein lustiger Tag, genau. Aber vielen Dank.
Ja, auf alle Fälle dich zu, also nochmal unterstreiche ich, du warst wirklich relaxed und entspannt und man sah an, dass du richtig schön frei von der Leber einfach reden konntest und dass da so viele
Leute. Wir machen zusammen einen Podcast seit 150 Folgen und jetzt lobst du Etienne dafür, dass er relaxed und entspannt war.
Lass ihn doch mal mich loben. Ich krieg immer hier, irgendwie werde ich hier als der Assi und der Schläger und der, kennst du Etienne? Typ, der fürs Grobe. Lass doch mal den Jochen jetzt was Nettes über mich sagen. Was kriegst du da jetzt
rein? Das Erschreckende daran ist, dass er das halt nur ein einziges Mal offenbar empfunden hat. Nämlich als du jetzt gestreamt hast.
Ja, das stimmt.
Allerdings. Und dass er es für so herausragend hält, dass er es erwähnen muss. Hör mal, was war denn mit dir los? Du sahst aus, als hättest du Spaß.
Das schreiben aber
tatsächlich spannend.
Das schreiben sie echt, haben echt viele Leute geschrieben. Jen sieht so glücklich aus, so kennt man ihn ja gar nicht. So echt.
Ja, da musst du sagen, das liegt daran, dass meine Familie in der Nähe ist.
Genau. Ja. Und schläft. Ja.
Das heißt aber, das heißt, jetzt streamt ihr ja alle, ne? Eddie, ja. Du, also Simon.
Ja.
Das heißt, alle anderen Streamer bei Twitch können sich jetzt warm anziehen, weil hier die ganzen Zuschauer.
Nein, das muss man, also da muss man ganz klar sagen, das kann ich schon einordnen, dass das jetzt natürlich am ersten Tag alle mal gucken und der Hype natürlich ein bisschen dann größer ist und die Aufmerksamkeit, das wird sich im Laufe der Zeit, wird sich das sicher widerlegen und dann wird das auch mit den Zuschauerzahlen wahrscheinlich wieder runtergehen. Aber ist ja auch egal. Ich habe mit weniger gerechnet natürlich und freue mich natürlich über jeden, der zuschaut. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich mag, das macht einfach Spaß.
Wo wir gerade beim Thema Twitch sind, ja. Abgesehen davon, dass ich eigentlich auch mal wieder streamen können, sollen, würde, müsste, wie auch immer. Aber ich habe neulich ein Video gesehen von Fatality. Den kennst du ja auch noch.
Klar.
Den Quake 3-Spieler. Ein herausragend guter Quake 3-Spieler, wo sogar mir als Amateur Spaß gemacht hat, dem zuzugucken, weil der einfach Dinge gemacht hat, die ich für nahezu unmöglich gehalten habe im Spiel, wo ich dann auf der Map gesessen habe und versucht habe, das zu rekonstruieren, so einen komischen Double Rocket Jump, den er gemacht
hat. Aus der Lava raus,
ja. Aus der Lava raus, genau, DM13 war das, glaube ich, weiß es nicht mehr genau.
Hey, Georg!
Ja. Und ich habe, glaube ich, einen Tag gebraucht, um den Sprung einmal zu schaffen.
Ja.
Und ich war stolz, wie Bolle den überhaupt geschafft zu haben. Und der hat das in einem Match, also im normalen Spiel.
Unter Beschuss,
Unter Beschuss gemacht, ne? Und dann habe ich mich gefragt, was hätte der wohl für eine Karriere gehabt, wenn es damals schon Twitch gegeben hätte?
Mhm.
Also zum einen natürlich, also es gibt ja so zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Er hat für damalige Verhältnisse viele Preisgelder gewonnen und so, aber auch die sind ja viel, viel höher jetzt, als sie es vor 20 Jahren waren. Und dann halt, was die Streamer mit Twitch verdienen können, wenn die entsprechende Zuschauerzahl haben, ist ja auch, geht ja auf keine Kuhhaut, ne?
Ja, vor allen Dingen als Internationaler, ne? Also durch die englische Sprache dann auch so einen weltweiten Appeal. Mhm. Und man kann das ja ganz gut vergleichen. Es gibt ja zum Beispiel hier Shroud, heißt der einer der weltbesten Counter-Strike-Spieler zum Beispiel war. Und der ist Multimillionär geworden mit Streaming. Ja, und Fatality war so ein bisschen, also Jonathan Wendell heißt er ja im echten Leben, war so der Erste, der E-Sports, beziehungsweise damals hat man gesagt Pro-Gaming, wirklich als Hauptberuf gemacht hat und viele Leute haben darüber gelacht und Witze gemacht. Ich weiß noch, die ganzen Interviews, die der gegeben hat, immer die gleiche Frage, ja, wie kann man denn als Profi-Computerspieler sein Leben bestreiten und wie läuft das, wie du spielst dann 8 Stunden am Tag wie von 9 to 5 Quake oder was?
Mhm.
Und der hat aber zumindest, hat er es schlau genug gemacht, er hat natürlich viele Preisgelder gewonnen, weil er ja auch viele Turniere gewonnen hat, aber der hat dann ja in seinen eigenen Brand als erstes investiert. Mhm. Ich weiß noch, was der in der Quake-Community, haben ihm natürlich alle Kommerzialisierung und Fake und blablabla vorgeworfen, weil er dann seine eigene Maus, die mit Razer rausgebracht hat und sein eigenes Mauspad extra für Gamer und dann hat er irgendwann diesen Fatality-Brand gemacht und glaube ich bis heute gibt es ja noch diesen Brand, mit dem er Hardware rausbringt und ich glaube, da hat er ordentlich Asche damals gemacht. Aber das war so diese ganze Zeit damals Pionier, viele Leute aus der Zeit, die da Pionierarbeit geleistet haben in der Szene, die viele von denen auch heute noch im E-Sport aktiv sind, also die auch immer noch dabei sind.
Also ich weiß halt nicht, inwiefern der den Unterhaltungsfaktor gehabt hätte, weil das spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Es gibt etliche Spieler, die sehr gut sind in allen möglichen Spielen, die aber trotzdem auf Twitch nicht so unbedingt funktionieren. Wobei ich nicht glaube, dass es Leute gibt, die so gut sind wie er, das damals war zumindest, die nicht funktioniert hätten. Das sind dann eher so Leute, die im, ich sag mal, Top 100-Bereich sind, aber halt so langweilig wie ein Brot, den man da nicht zuguckt, ne? Aber eigentlich, wann Twitch so richtig losging, das vor knapp 10 Jahren, ne, so ungefähr.
So lange schon?
Mhm.
Ja. Also ich würde mal sagen,
2012,
also ich glaube, meinen Channel habe ich vor 8 Jahren gemacht oder 9. Mhm. Da ging das, also da ging das für mich irgendwie so los. Sprich, ich würde mal sagen, so 10 Jahre dürfte so ungefähr der Cut-off sein, wo die ersten irgendeinen Channel hatten, der zumindest, naja, irgendeine Art von Beachtung innerhalb dieser Community fand. Und da wäre der ja relativ nah dran gewesen, weil so diese, obwohl ich halt nicht genau weiß, was er dann für Inhalte gemacht hätte, wenn er nicht selber aktiver Spieler ist. Weil es gibt ja genügend Leute, die in so einen Bereich gehen, Dinge zu kommentieren oder und restreamen und so weiter und so fort, die dann da irgendwie erfolgreich sein können. Ne?
Also er hatte natürlich so seine Prime-Time, hatte er ja so, sage ich mal, 2004, 2005. Mhm. Also das war schon noch ein bisschen davor. Aber
als Spieler.
Als Spieler, genau. Ja. Aber zum Beispiel sehr bekannter, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob er in Deutschland so bekannt ist, aber in den USA kennt ihn eigentlich jeder in der Szene, ist DJ Weed, ist einer der bekanntesten E-Sports-Kommentatoren und der kommt ja auch aus der Quake-Szene. Also der hat früher die ganzen Quake-Turniere gecastet. Das war so, einer von uns haben wir immer gesagt, der es dann geschafft hat in der E-Sports-Branche. Und der macht das immer noch. Also der ist eine richtige Legende im Kommentatoren-Business, was ja auch ein richtiges Job, Berufsfeld geworden ist.
Da überlege ich nämlich gerade, weil da gibt es halt auch nicht so, und obwohl ich muss halt sagen, ich bin in den Standard-E-Sports-Games halt überhaupt nicht bewandert und kann von daher nichts über die Kommentatoren dort sagen. Aber bei den Spielen, die ich geschaut habe und gerne geschaut habe, war es tatsächlich auch so, dass es so eine Handvoll Leuten gibt, denen man als Kommentator gerne zuhört. Weil es extrem, so ein bisschen wie bei Sportkommentatoren nicht, weil die E-Sports-Kommentatoren meistens die Kompetenz und den Unterhaltungswert besitzen. Also das hast du bei Sportkommentatoren selten, dass du beides hast. Deswegen hast du ja meistens das Duo. Du hast einen Kommentator, im Englischen der Color-Commentator und dann den Ex-Profi, der daneben sitzt. Und die bilden dann, der eine ist quasi die Kompetenz, der andere der Unterhaltungsfaktor oder der den roten Faden reinbringt. Und ich glaube, das ist die Kunst bei den E-Sports, bei den Shoutcastern, Kommentatoren, wie auch immer, Leute zu haben, die das halt beides können, weil eins von beiden funktioniert halt beim E-Sports nicht. Du kannst nicht jemanden haben, der nur lustig dahin quatscht und überhaupt keine Ahnung hat, worum es gerade geht. Und bei mir ist es halt auch so, wenn ich mal bei E-Sports zugeschaut habe, bei Spielen, die ich nicht ohnehin schon gut kenne, steht und fällt das Interesse daran, wie gut ein Kommentator es vermitteln kann, was da gerade interessant ist und warum es interessant ist. Mhm. Das also nachvollziehbar zu machen, vielleicht auch jemanden, der nicht der Über-Mega-Profi ist. Passiert ja oft genug, dass man Spiele schaut, die man halt kennt, die man selber schon mal gespielt hat, fragt sich aber trotzdem, warum war das jetzt gerade so ein gigantischer Move? Oder warum rasten die Leute gerade aus, bis er dir halt erklärt, Moment, das funktioniert so und so und aus dem Grunde hat er sich gerade einen riesigen Vorteil erspielt und so weiter und so fort.
Das ist meiner Meinung nach auch nach wie vor und wird es wahrscheinlich auch lange sein noch das große Problem vom E-Sport, dass bei vielen Spielen musst du die Spiele im Prinzip selber gespielt haben, um sie wirklich verstehen zu können, was teilweise da die Genialität ist. Natürlich helfen da Kommentatoren und es gibt eben so Spiele, so Ego-Shooter, weiß nicht, wie eben Quake, wo du weißt, okay, wenn der einen abschießt, kriegt er einen Punkt. Mhm. Das ist noch relativ nachvollziehbar, allerdings natürlich die Genialität oder die Schwierigkeit, warum es mit der Railgun schwer ist oder mit der Lightning Gun jemanden in dem Fall zu fraggen, das kannst du natürlich auch nur erfühlen, wenn du es auch mal gemacht hast, um die Schwierigkeit zu erahnen oder wie der Rocket Jump, den du gesagt hast, weil du kannst ja nicht also nur vom Zugucken erahnen, wie schwer das ist, Hand-Augen-Koordinationstechnisch das zu machen. Und beim Fußball hast du das natürlich nicht oder selbst beim Football, auch wenn du da nicht die taktische Tiefe verstehst, aber du verstehst, der eine wirft, der andere fängt und wenn er den in die Endzone bringt, ist gut. Das verstehst du sofort. Und das ist so ein bisschen auch immer das Problem von E-Sport, dass es teilweise für Leute, die nicht in der Materie stecken, nicht so leicht ist,
zu verstehen. Selbst wenn du in der Materie steckst, also es gibt ja, ich habe ja lange Jahre viel WoW gespielt und da gibt es zwei Varianten von E-Sports zurzeit. Das eine ist halt ein PvE-Spiel, also man spielt gegen quasi ein Computergegner und das andere ist halt PvP-Spieler gegen Spieler. Und beide Varianten, auch wenn man sie im Grunde relativ gut kennt und versteht, weil man jahrelang das Spiel gespielt hat, sind auf E-Sports-Ebene so derart anders, dass du dir das anguckst und erstmal überhaupt nicht verstehst, was da gerade passiert. Und ein anderer sagt, dann guckt sich das Spiel an, die Spielsituation, und sagt, oh, in 1.30 werden die in tierische Schwierigkeiten kommen. Und du denkst dir, was, wieso in 1.30? Ja, weil er hat hier den Cooldown benutzt, der ist in 1.30 wieder da. Die haben keine Dev-CDs mehr, die kommen erst in 2 Minuten wieder. In 1.30 ist der tot. Und dann denkst du dir, okay, warten wir es ab. Und es passiert tatsächlich. Und du denkst dir, ich wäre nie drauf gekommen, als jemand, der das spielt. Und du verstehst auch teilweise, wenn du das Bild, also für mich ist immer wichtig, das mochte ich bei Hearthstone immer sehr, wenn du auf das Spielfeld guckst, möchtest du möglichst verstehen, was gerade Phase ist. Bei Hearthstone funktioniert das 100% oder nahezu 100%, zumindest aus Sicht des Spielers. Du weißt, welche Karten da liegen, du weißt, wer dran ist, du weißt, wie es steht. Beim Fußball funktioniert es auch. Du siehst einen Spielstand, du siehst eine Mannschaft in Rot, eine in Weiß. Du verstehst, was Phase ist. Bei anderen Spielen ist es halt überhaupt nicht so. Da siehst du teilweise einen Bildausschnitt und dann fragst du dich, Moment, was passiert da gerade? Wo sind die gerade? Was machen die gerade? Was macht der Gegner gerade? Sehe ich vielleicht nur einen von 5 Spielern und der Rest und die restlichen Gegner sind irgendwo anders auf der Map? Wenn ja, wo sind sie? Wie steht's gerade? Wie steht's in dem Turnier gerade? Wer spielt da überhaupt gegen wen und sowas, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, bei manchen Spielen, die noch so interessant wären als E-Sports, unfassbar schwierig, jemandem den Zugang zu geben, der das nicht spielt. Und es ist teilweise schon schwer genug, den Zugang zu finden für jemanden, der spielt.
Ja, naja, es ist genau wie du sagst. Ich glaube, wir müssen mal wieder einen Schwenk machen für die Leute, die mit dem Thema überhaupt nichts anfangen können.
Sich mit dem Kaktus ficken. Das geht ja eigentlich immer, wenn wir über etwas reden,
was mit dem jemand nicht. Was ich noch abschließend zu Twitch grundsätzlich sagen wollte, ne? Ich bin ja, ich war ja früher mal bei Sat.1, ist jetzt schon lange her, und als ich da gegangen bin, bin ich jetzt zu Giga gegangen und alle Kollegen, die gestandenen Journalisten, haben mich dann angeguckt, haben das erstmal gar nicht verstanden. Was machst du da eigentlich? Ja, ich gehe da hin, da mache ich Videospiele. Dann haben die mich wirklich alle belächelt. Ich habe dann zum Abschied noch ein PlayStation 1 Spiel bekommen. Und alle so.
Das war noch aktuell, ne? PlayStation 1, als du gegangen bist.
Und alle so gelacht, und die haben das alle nicht verstanden. Und bis heute gibt es ja immer noch Leute, die immer noch sagen, ich verstehe diese ganze Welt nicht, was machen wir, aber ich finde das so toll, dass jeder eigentlich da die Chance hat, irgendwie mit ganz einfachen Mitteln irgendwie Gaming zu streamen oder Unterhaltung zu machen oder was auch immer. Und es wird geguckt und man hat die Chance, da auch noch ein paar Euro zu verdienen. Ne?
Also, ja, aber das ist so das, wo klar, ich sagen würde, das ist der letzte Gedanke, den man haben
kann. Genau, sollte. das glaube ich auch, weil natürlich die Leute, die wirklich davon leben können, das ist eine Handvoll. Ja,
ich habe neulich, was habe ich gelesen, etwa einer von 1000 Streamern lebt, was die Einnahmen betrifft, oberhalb des Existenzminimums. Also wenn es sein Fulltime-Job wäre. Einer von 1000. Ja, ja. Also dieses, ne, man kann davon leben, das ist halt auch wieder dieser Survivorship-Bias, weil man guckt sich halt selber meistens Leute an, die davon leben können oder zumindest auf dem Spiel stehen. Jetzt nicht gerade, nicht wenn es gerade Kumpels sind, ne, der guckt man vielleicht auch zu, wenn sie 5 Zuschauer haben oder 10. Aber ansonsten sind die meisten, die man sieht, halt Leute, die damit so erfolgreich sind, dass sie davon leben können. Und dadurch verschiebt sich die Wahrnehmung extrem.
Total.
Und dann fragen einen Leute, hör mal, was mache ich denn falsch? Irgendwie, ich streame und mir guckt keiner zu und ich habe nur 5 oder 10 Zuschauer und sie denken, sie können es nicht oder so. Und dann musst du halt sagen, naja, manchmal ist es halt einfach nur Glück oder Pech haben. Ich habe Leute gehabt, mit denen ich in irgendeiner Art und Weise mal zusammen Inhalte gemacht habe, die ich dann auf meine Hostingliste auf Twitch gesetzt habe. Das heißt, wenn man selber offline geht auf Twitch, dann hostet man deren Kanal. Und das hat zumindest bei 2 oder 3 von denen dafür gesorgt, dass sie halt massiv mehr Zuschauer bekommen haben, nur dadurch, dass halt phasenweise immer wieder mal, wenn sie halt auch relativ viel aktiv waren, zu dem Zeitpunkt, wo ich viel aktiv war, sie halt mal 100 oder 150 oder 1000 oder 500 Zuschauer übernommen haben, die sich das angeguckt haben. Also allein dieser Glücksfaktor, überhaupt mal jemanden zu haben, der zuguckt und dann dabei zu bleiben, der ist halt gigantisch. Und ich weiß nicht, um wie viel schwieriger das jetzt ist, zu einem Zeitpunkt, wo viel, viel mehr Leute das erkannt haben, ich sag mal Medienmachende im weitesten Sinn, als etwas, das man professionell oder semiprofessionell tun kann. Ne?
Ja, es ist ja wie so oft im Internet, dass man das auch nicht alles planen kann, also auch so mit wie viralen Geschichten oder so. Ihr kennt ihr Kabi, so ein schwarzer Dude, der immer so die Hände so macht, der immer so erklärt, wenn irgendein Influencer irgendeine dumme Scheiße macht.
Gibt es so Meme-Gifs?
Ja, gibt es alles von. Der Typ hat mittlerweile, ich glaube, der ist Franzose, der hat, weiß ich nicht, 50 Millionen Follower oder noch mehr auf Instagram und TikTok und so. Der ist ein weltweites Phänomen geworden. Der hat einfach nur dumme Aktionen von Leuten nachgemacht, weiß ich nicht, wenn ein Influencer irgendwie was Cooles zeigt, dann hat er einfach gezeigt, wie leicht es ist, eine Tür aufzumachen oder so. Und dann hat er diese Handgeste, wo er so macht und ist damit halt weltweit.
Ich finde das gut, dass du im Podcast diese Handgeste
machst. Ja, es ist dumm, ich weiß. Ich kann es halt nicht so gut erklären. Aber ich glaube, auch viele werden den kennen. Kabi, also K-H-A-B-Y, googelt es einfach, dann seht ihr ihn, dann werdet ihr auf jeden Fall sagen, ja, den habe ich schon mal gesehen. Kommt man eigentlich
nicht drumrum, wenn man irgendwie im Internet ist. Und der Typ, Alter, was der für eine Karriere, ich meine, wenn du so viele Follower hast, wenn die ganze Welt dich kennt, ich meine, es gibt, ich glaube hier Neymar hat sein, oder Mbappé hat nach einem Tor und Ronaldo haben seine Gesten gemacht, nachdem sie Tore geschossen haben und so, ja. Also der Typ ist ein Meme selber geworden und aus, einfach nur aus so einer banalen Geschichte, dass der einfach nur so eine Geste gemacht hat, ohne was zu sagen, ja. Und das kannst du halt nicht planen. Und das ist ja auch das Schöne, diese Unberechenbarkeit im Internet, dass versucht ja jede Werbeagentur im Prinzip, irgendeinen viralen Spot oder irgendeine geile Kampagne zu machen. Wir erinnern uns damals, eine von den, diesen, wie heißt sie, Kardashians oder was, bei diesem Pepsi-Werbespot, wo sie dann die, mit einem Shitstorm für geerntet hat, dass sie irgendwie mit einer Pepsi-Dose in der Hand zu irgendwelchen Massendemonstrationen geht und dann zu den Cops geht und denen die Dose gibt oder irgendwie so und dann legen die Waffen nieder. Jetzt der neue Cola-Spot, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
Nee. Ich habe, glaube ich, ein Stück davon gesehen. Ist auch so ein Gaming-Spot oder so?
Ja, alter Schwede, du willst dir ein wirklich...
Fremdschämiger?
Du willst dir die Cola in die Augen gießen. Also wirklich, im Prinzip wird so ein Fake-Spiel gespielt, was so, so ein bisschen anmutet wie ein actionreiches World of Warcraft. Also irgendwie kämpfen Orks gegen irgendwas und es sieht halt nicht aus, wie ein Videospiel aussieht, aber so soll halt ein Videospiel sein. Und dann hast du irgendwelche Streamer, ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche internationalen Bekannten sind, wahrscheinlich schon. Und dann kämpfen die gegeneinander und dann vertragen die sich aber, weil sie Cola trinken, also im Spiel. Und dann die ganzen Streamer sagen dann so, ey, habt ihr das gesehen? Die kämpfen gar nicht mehr miteinander, die sind jetzt befreundet so. Und es hat aber so, der ungeschnittene Werbespot, das klingt jetzt lustig, weil es ja fast eigentlich so eine ironische Idee ist, aber der Originalspot, wenn man sich den anguckt, das ist nicht ironisch gemeint, sondern hat halt diese Message, ja, hört doch mal auf, alle gegeneinander zu kämpfen und legt doch mal die Waffen nieder. Also so eine politische Botschaft, gemünzt auf Horde gegen Allianz im Prinzip. Ja, das ist so bescheuert und weit weg von der Realität, weil keiner, der gerne solche Spiele spielt, das geht gar nicht. Du musst ja gegen irgendwas kämpfen. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Der ganze Inhalt macht keinen Sinn. Im Prinzip ist es die Abschaffung der Videospiele, die Coca-Cola da proklamiert. Und das gefällt mir nicht, wollte ich einfach nur an der Schimmer sagen.
Ich finde, das klingt gerade so ein bisschen wie diese, wenn so die Metzgerei um die Ecke versucht, einen viralen Spot zu machen oder die Volksbank oder so. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr in, aber ich glaube, so vor 5 bis 10 Jahren haben das immer so einige Firmen versucht, etwas zu machen, was dann cool und hip aussehen soll und was fast immer gründlich in die Hose gegangen ist.
Oder so ein Kinowerbespot, der in deinem Lokalkino läuft. Metzgerei Schmidt am Wächtersmarkt 13. Von montags bis freitags 15 bis 18 Uhr frische Schnitzel. Kommen auch Sie vorbei.
Und dann jetzt, so eine,
sagst, das war immer ein Foto.
Metzgerei Schmidt zu gehen.
Ein Foto. Das
ist einfach nur so ein, ja, das ist einfach nur ein Foto von der Metzgerei von außen. Ein
frisches Schnitzel? Ja. Naja. Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Gott sei Dank, ich bin froh, dass ich nicht in der Werbung gelandet bin. Ich wäre fast bei der Werbung gelandet. Ich wollte ja Werber werden. Gott sei Dank hat das nicht geklappt.
Ich wäre gerne im Game Development gelandet, aber es ist daran gescheitert, dass ich kein bisschen programmieren kann, glaube ich, unter anderem.
Das finde ich mal interessant. Was wären denn, Jochen, erzähl du doch mal, was wärst du geworden, wenn du
nicht Talente hättest?
Ich liebe euch so sehr. Wenn du nicht wie wir alle den Gigaweg eingeschlagen hättest, wo wäre ein Jochen Dominikus gelandet?
Ja, aber guck dir Hannes an. Hannes hat den Gigaweg eingeschlagen, ist trotzdem im Game Development gelandet. Er hat trotzdem was Sinniges gemacht.
Der wollte auch nie vor die Kamera, muss man sagen.
Das stimmt.
Ja. Der ist ja irgendwie da gelandet, aber der wollte ja eigentlich direkt in die OAP und irgendwie Grafikdesign machen und so und ist sich da ja relativ treu. Stimmt.
Also tatsächlich, was ich nicht wollte, fangen wir vielleicht damit an, ist von der Schule zu fliegen und dann eine Lehre als Energieelektroniker-Fachrichtung Betriebstechnik zu machen, dann Elektrotechnik zu studieren, nach 2 Semestern abzubrechen, Sozialwissenschaften zu studieren, nach 4 Semestern abzubrechen. Also die Scheiße habe ich erstmal hinter mir und dann weiß man ja ungefähr, was man will und bei mir war es tatsächlich immer so, ich wollte immer irgendwie moderieren, ich wollte irgendwann ins Fernsehen irgendwie moderieren. Und Radio auch und bin dann tatsächlich da auch gelandet. Also ich habe mir tatsächlich meinen Traum erfüllt.
Den Traum habe ich ehrlich gesagt nie gehabt, bis es dann wahr geworden ist, mehr oder weniger. Das war bei mir halt so eine Scherzbewerbung, die man einmal macht und denkt sich, naja, komm, es klingt ganz interessant, machst du das mal und die werden dich nicht nehmen und gut ist es. Und dann haben die einen aber genommen und seitdem... Und
dann hast du den Salat.
Hast du den Salat, ja.
Aber das war ja bei ganz vielen so, also es ist ja, glaube ich, ganz wenige Leute, außer offensichtlich Jochen, der einen ganz klaren Karriereplan hatte, ist da irgendwie zu Giga gegangen und hat gesagt, so, ich werde jetzt hier mal Fernsehen. Also für mich
waren es viele gehabt, die sich in, also die aus der Richtung und mit dieser Idee gekommen sind, die sich bei uns beworben haben, aber es sind nicht unbedingt viele davon noch gekommen.
Also ich hatte keinen Karriereplan, nochmal ganz kurz, keinen Karriereplan. Ich wusste nur, was ich nicht machen wollte. Und dann bin ich, soll ich es mal eben zusammenfassen? Also, ja. Irgendwann. Bitte. Habe ich gedacht, so, ey, das ist nicht das Ding, Elektrotechnik. Du verstehst es nicht, du kannst es nicht, ich will auch keiner haben, mach das nicht. Das ist ein
vernünftiger Ansatz,
aber wieso bist du dann zum Medium, wo dasselbe gilt?
Und mein Vater hat immer gesagt, mach das, was mir Spaß macht. Und dann ist man irgendwann an dem Punkt, so, was macht dir eigentlich Spaß? Ja, dann habe ich ein bisschen gezockt und wollte. Zocken. Und dann hatte ich einen Kollegen, Stefan Heuer, schöne Grüße, der ist jetzt Redakteur beim SWR3 und hat auch moderiert. Und der hat früher ein Praktikum bei Radio Wuppertal gemacht. Und mit dem habe ich das Fachabi gemacht. Der hat mich auch auch so eine Elektro-Kack-Lehre gemacht und hat dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich gehe jetzt zum Radio. Und das fand ich so faszinierend. Ich so, was machst du da? Ich habe ein Praktikum gemacht und bin mit einem mit einem Bärenkostüm auf dem Marktplatz rumgelaufen und habe Leute befragt.
Für Radio Wuppertal.
Für Radio Wuppertal.
Und aber dann, das Bärenkostüm bringt doch fürs Radio überhaupt nichts.
Keine Ahnung, was da für eine Umfrage war. Ich weiß es nicht.
Du hast recht.
Ich weiß nicht,
da ist was dran.
Keine Ahnung, auf alle Fälle hat mich das fasziniert, mit Leuten zu sprechen und im Radio aufzutauchen. Und dann habe ich gesagt, ich will auch da ein Praktikum machen. Dann hat mir Stefan Heuer ein Praktikum da besorgt. Und von da aus bin ich dann zu einem Kameramann gegangen, der nie Aufträge hatte. Und da war ich dann Kameraassistent und habe damals für ProSieben irgendwelche, da kennt ihr noch Hautnah und so diese Formate, wirklich ganz schreckliche Formate. So Beiträge als Kamera, da habe ich die Tonangel gehalten. Also wirklich so ein Jahr die Tonangel gehalten. Dann habe ich gemerkt, dass das alles nichts bringt. Und dann habe ich bei News 89.4 geklingelt und habe gesagt, könnt ihr nicht Praktikanten gebrauchen? Das heißt, das war so mein Startpunkt. Einfach immer den Leuten auf den Sack gegangen und ich kann und ich mache und einfach auch jeden Scheiß gemacht. So war das.
Ja, das ist einfach, das Berufsleben ist ja oft, also wenn du nicht konkret genau weißt, du sagst, du wirst Zahnarzt, studierst Zahnmedizin, machst deine Zahnarztpraxis auf. Aber wenn du so in den Medien, und ich glaube, da ist sogar fast egal, ob vor oder hinter der Kamera, ist der Weg einfach voller Irrungen und Wirrungen. Da muss man viele, viele Sachen ausprobieren und hingehen und machen und bis man da irgendwie was findet oder so. Ist auch
ich finde das
Vor- und Nachteil in einem.
Ja, aber der Vorteil finde ich ganz klar und das hat mich immer gereizt, ist, du kommst mit so vielen neuen Leuten, du hast der Tag ist nicht der gleiche. Ich habe ja eine Lehre gemacht als Energieelektroniker, da habe ich Akkord gearbeitet. Das heißt, du musstest immer die gleichen Schrauben anziehen, eine ganze Woche lang. Und in der nächsten Woche hast du die anderen Schrauben angezogen, also so richtige Scheißarbeit. Und bei den Medien hast du jeden Tag was Neues. Du hast neue Themen, du hast neue Leute und du kannst was entwickeln. Und das war eigentlich der Reiz auch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nichts gegen Energieelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik natürlich. Die brauchst du natürlich auch in dieser Welt.
Georg, du guckst so.
Ja, weil ich eigentlich, also bei den Sachen, die wir gemacht haben, in den meisten Fällen ist es ja überhaupt nicht so wahr, dass wir jeden Tag neue Leute getroffen haben. Also Gäste im Studio, ja, gut, das waren die neuen Leute, aber ansonsten hast du ja eine ziemlich eingespielte Crew. Ich glaube, wenn du Leichen wäscht, triffst du mehr neue Leute jeden Tag und keinen zweimal.
Gibt's den Job?
Na klar.
Ich weiß nicht, ob es ein einzelner Job ist, aber irgendwann muss
das Leichen ja schon waschen, ne? Natürlich, irgendwann dann wäscht doch Leichen und schminkt
warum
die.
Warum denn?
Ja, das Schminken.
Weil sie es nicht selber können, Etienne. Ja, okay, das verstehe ich. Ja.
Naja, jetzt stell mal vor, du bist irgendwie, du liegst da eine Woche in der Wohnung und dich hat keiner gesehen. Du musst dir doch gewaschen, wie sieht denn der
aus? Okay, Moment, was? Du liegst eine Woche in der Wohnung tot.
Ja, habe ich letztens erst
eine Geschichte. Und dann kommt aber der Leichenwäscher, der weiß das. Weiß, dass du da tot liegst,
wäscht
dich und verlässt dich wieder und lässt dich eine Woche da liegen.
Das ist die falsche Reihenfolge.
Nein, Etienne, der Leichenwäscher ist nicht derjenige, der die Leiche da rausholt, sondern der wäscht hinterher die Leiche, weil die scheiße aussieht, wenn die eine Woche auf dem Boden liegt.
Okay, also nach einer Woche wird eine Leiche gefunden und die wird dann...
Zum Beispiel...
Okay, die wird dann herausgeputzt für die Beerdigung oder so.
Ja, und oftmals gucken ja Angehörige nochmal rein, wen sie da so verabschieden unter die Erde. Und wenn du dann frisch nach dem Mord irgendwie...
Wie sicher das ist.
Das ganze Blut im Gesicht, hätten sie es nicht abwaschen können?
Ja. Okay, naja.
Ey, das ist doch eigentlich eine... Also Tatortreiniger gibt's, aber den Leichenwäscher gibt's noch nicht, ne?
Aber hast du nicht, sag mal Georg, hast du nicht früher Six Feet Under auch empfohlen immer? Warst du das nicht? Oder wer war das?
Six Feet? Ich hab's zumindest mal geguckt, aber es war jetzt nichts, wovon ich so hellauf begeistert gewesen wäre, dass ich ja, das unbedingt...
Irgendjemand...
Also ich hab's geguckt. Ich hab's, glaube ich, auch mal als...
War das der Van Moll? Irgendjemand hat das auch immer
gefeiert. Ich hab's auch geguckt. Ist das bei euch bei Serien auch so, dass ihr die nach einem gewissen Zeitraum wieder vergesst und dann euch nicht mehr daran erinnert, dass ihr schon mal geguckt habt? Oder ist das nur...
Also ich erinnere mich, dass ich geguckt habe, aber ich erinnere mich nicht mehr an die einzelnen Folgen.
Ja, also ich kann jetzt eine Serie wieder gucken, Six Feet Under. Ich weiß, dass ich die geguckt habe, aber ich könnte mich an nichts mehr erinnern oder nur so sehr vage. Ja, ist normal, oder? Da bin ich jetzt nicht anders als ihr, ne?
Okay. Puh, ja, das geht mir auch so.
Also man vergisst natürlich schon was, aber also
endlich kann ich darüber sprechen.
Du hast vergessen, dass deine Frau noch zu Hause ist und hast sie eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob das auf dem gleichen Niveau ist. Also es ist natürlich bei dir schon auch noch mal ein bisschen ausgeprägter.
Und du vergisst Fragen, die du selber gerade vorher gestellt hast, inklusive der Antworten.
Ja, okay.
Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung.
Zum Rätsel, ne?
Ja. Ja, zu deinem Rätsel.
Ach, ich bin dran. Okay, ja, alles klar.
Schon wieder vergessen.
Okay, von Loris. Ich habe das Gefühl, dass ihr das wissen könnt. Was ist ein Schwanzflug? Da kommt nicht sofort, ich weiß es, ich möchte lösen, das ist schon mal...
Flug mit F oder PF?
Da wollte ich auch gerade fragen.
Mit F.
Schwanzflug.
Schwanzflug.
Ein Schwanzflug. Willst du anfangen, Georg?
Ja, ein Schwanzflug. Schwanz. Hat es etwas mit der Luftfahrt zu tun?
Ja.
Gute Frage. Gut.
Hat es etwas mit Flugzeugen zu tun?
Ja.
Was könnte das sein? Da habe ich so viele Folgen von hier Mayday geguckt und habe noch nie das Wort Schwanzflug gehört.
Das erleichtert mich ein bisschen.
Ist das ein geplanter Flug beziehungsweise ein geplantes Manöver?
Geplanter Flug oder geplantes Manöver?
Also Parabelflug zum Beispiel ist ja geplant.
Okay, nein.
Okay.
Sind wir im Bereich der, wie sagt man das? Ich habe komplett nicht Flugzeuge, sondern Raketen.
Hör mal, Jochen.
Ich komme gerade wirklich. Raumfahrt war das Wort, was ich gesucht habe. Sind wir im Bereich der Raumfahrt?
Nein. Ich meine, wir hatten doch, Georg hat das schon erklärt, dass wir.
Eine Luftfahrt.
Bei der Luftfahrt.
Ja, ich wollte noch mal die Unterscheidung zwischen Luftfahrt und Raumfahrt.
Aber ist das nicht der Unterschied? Ist das nicht? Ist
das ja, so? Aber ich war mir nicht sicher, ob du das auch so siehst. Nicht, dass es dann am Ende um Raketen geht. Das habe ich jetzt ausgeschlossen.
Ja, okay, du meinst, mir könnte der Fehler passieren, dass ich das verwechsel und euch.
Könnte ja auch eine Mischung sein. Ne? Irgendwie so ein,
alles klar.
So ein
Flug, nein, ist es nicht.
Eine Rakete, die von einem Flugzeug aus startet.
Nicht rechtfertigen für die Frage, die ich gestellt habe.
Okay, du kriegst ein Nein und diesmal ist dann der andere danach dran.
Ja.
Schwanzflug. Es ist kein geplantes Manöver. Mhm.
Also Moment mal, also du, ja, es ist kein, du sagst, du kommst von dieser Kunstfliegerei oder so, ne? Das meinst du mit geplant?
Ich habe gefragt, ob es geplant ist, genau, ja. Also ob man das absichtlich macht.
Ein Schwanzflug.
Ja.
Ein Schwanzflug macht man, kann ich nicht, weiß nicht, ob dich das zu weit... Ja, also ein Schwanzflug ist absichtlich, ja. Ein Schwanzflug ist absichtlich, aber...
Ich habe eben gefragt, ob es ein geplantes
Manöver ist. Ja, aber es bringt dich... Es ist kein Manöver. Also du hast ein Looping an, es ist kein...
Jetzt hab ich habe kein Looping an.
Jetzt habe ich aber genug Tipps gegeben.
Also wer ist dran?
Warte mal. Hast du gerade eine Frage gestellt, Georg?
Ich habe quasi dieselbe nochmal gestellt und eine unterschiedliche Antwort erhalten.
Nee, das stimmt nicht.
Schwanzflug.
Schwanz.
Aber es geht ausschließlich um Flugzeuge, nicht Helikopter, weiß der Teufel was.
Es geht um Flugzeuge, ja.
Okay. Geht es um Flugzeuge, die einen eigenen Antrieb haben, im Gegensatz zu Segelflugzeugen?
Ja, würde ich sagen, ja.
Okay. Damit ist aber nicht, also damit ist nicht gemeint, dass man beim Start oder bei der Landung mit dem Hinterteil aufsetzt, oder?
Nein.
Okay, weil das ist Tailstrike, nennt sich das, hätte sein können, dass
gibt's
es im deutschen Schwanzflug heißt.
Das gibt also. Es, das Flugzeug mit dem Schwanz abheben, also hinten noch mal sich abstoßen?
Nicht oder? Abheben, aufsetzen.
Aufsetzen. Ja. Beim Start?
Oder bei der Landung, kann ja beides passieren.
Okay. Also, der Schwanzflug.
Ja. Du möchtest lösen?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Das sah so aus.
Der Schwanzflug.
Der Schwanzflug.
Bekannt aus der Luftfahrt.
Ja.
Es handelt sich dabei um folgende Situation. Das Flugzeug steht auf dem Kopf.
Warte mal. Ja.
Auf Punkt. Dem
Kopf. Das Flugzeug Stimmt. steht auf dem Kopf.
Ja, also 180 Grad.
In der Luft?
Ja.
Nein. Weil das mit dem Schwanz dann nach unten ist, oder? Nee, ja, es ist leider... Weil das
halt ein Schwanzflug dann ist.
Ist leider falsch.
Okay.
Aber es war eine gute Idee. Georg ist dran.
Schwanzflug.
Vielleicht gebe ich gleich den ersten Tipp, ne? Wie könnte der aussehen?
Hat es damit zu tun, dass ein Flugzeug zu stark hecklastig ist?
Nein.
Handelt es sich um ein Landemanöver?
Nein. Okay, vielleicht, ich überlege gerade mal, vielleicht, Eddie kriegt gleich einen Tipp. Ich muss mir nicht immer überlegen, welchen Tipp ich nehme, Georg. Es tut mir leid, ich brauche noch ein bisschen, ein paar Sekunden zum Nachdenken.
Okay. Nichts mit Hecklastigkeit zu tun. Hat es was mit der Tragflächenanordnung zu tun?
Nein. Es hat auch nicht direkt etwas mit dem Flugzeug an sich zu tun. So viel ist schon mal der Tipp, sondern denkt mal auch an Passagiere.
Der Schwanzflug.
Hat nur männliche Passagiere.
Handelt es sich beim Schwanzflug um ein Flugzeug von Uli Hoeneß?
Nein.
Dann weiß ich nicht. Dann gebe ich ab.
Ich hab's. Ja? Es ist ein Flug ohne erste Klasse Passagiere. Weil die vorne sitzen würden. Und wenn alle hinten sitzen, ist es ein Schwanzflug.
Ja, gar nicht so. Ja, nett gedacht, leider falsch.
Okay.
Eddie muss noch und dann kriegt Georg den nächsten Tipp.
Hat es etwas. Heißt es. Es anders gefragt. Es heißt nicht Schwanz wegen dem Geschlechtsteil.
Ja.
Richtig, ja. Gut. Ja, ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte es auch noch einmal von dir hören.
Ja.
Dann kann ich
absolut,
endlich
das hat
gedanklich mich mal aus dieser Kategorie
ich kann lösen.
Ich möchte mich gedanklich aus dieser Kategorie lösen.
Ich weiß es jetzt.
Warte, der Schwanzflug.
Ich bin mir sicher.
und kann mit dem Schwanz
Hat fliegen. Es etwas mit Tieren an Bord zu tun?
Nein.
Oh, fuck, ey.
Es Georg. Ist der letzte Flug aus einer Reihe von Flügen, wenn man umsteigen musste. Der letzte Flug ist der Schwanzflug, das Ende der Flugreihe.
Das ist richtig.
Oh.
Das ist die Lösung.
Gut, Georg.
Das ist die Lösung und der Schwanzflug sorgt nämlich manchmal dafür, dass die Flüge günstiger werden und du den Schwanzflug gar nicht mehr nimmst. Also Beispiel, oder ich lese die Beschreibung nochmal vor. Ein Schwanzflug ist ein Flug, der an die ursprünglichen Flüge von A nach B angehängt wird. Eure eigentlichen Flüge nehmt ihr wahr, den Schwanzflug aber in der Regel eigentlich nicht. Der einzige Zweck in diesem Schwanzflug liegt in der Vergünstigung des gesamten Flugpreises. Der Grund ist, für die Preissenkung ist der Wegfall des Treibstoffzuschlags verantwortlich, der auf die kürzeste Strecke, also auf diesen Schwanzflug, erhoben wird nämlich. Warum das so ist, keine Ahnung. Also Beispiel, ihr wollt von Frankfurt nach New York und von New York wieder zurück. Hin- und Rückflüge sind eigentlich teuer. Günstiger ist es tatsächlich, oder kann es sein, wenn ihr an den Hinflug einen Flug von New York nach Los Angeles dranhängt. Also dann Frankfurt, New York, Los Angeles. Und die Route für den Hinflug ist damit Frankfurt, New York, Los Angeles. Und der Schwanzflug ist der Flug von New York nach Los Angeles. Ihr nehmt den aber nicht wahr. Und für den Rückflug zum Beispiel fliegt am Ende noch über London, nehmt den Flug auch nicht wahr. Damit ist die Route für den Rückflug New York, Frankfurt, London. Ihr steigt aber in Frankfurt aus. Beides sind Schwanzflüge und haben den Effekt, dass der Treibstoffzuschlag wegfällt auf die lange Strecke. Und damit könnt ihr extrem viel Kosten sparen.
Ist total das, was ich meinte. Also genau das meinte ich.
Perfekt gelöst, ja. Georg.
Ja. Wirklich? Wie bist Gut du gemacht. Da plötzlich drauf gekommen?
Das ist überhaupt nicht das, was ich gesagt habe, aber gut.
Was? Du hast doch gesagt, das ist der letzte Flug.
Ja, das ist der letzte Flug, aber es scheint ja einer zu sein, den man gar nicht wahrnimmt. Also es scheint ja eine ganz andere Mechanik zu sein, als die ich dachte. Aber egal.
Nee, gut, aber das ist der Schwanzflug.
Nehme ich gerne. Verdienter Punkt, das habe ich auch so gemeint. Ich hätte das auch erörtert, wenn du mich gefragt hättest.
Ja, das nächste Mal lassen wir dich erstmal aussprechen vielleicht.
Aber du hast, egal, für mich war es richtig.
Okay, finde ich gut.
Aber man muss, glaube ich, ziemlich aufpassen. Man muss ja auch das Gepäck vorher, wenn man einschränkt, sagen, ich will das Gepäck früher haben. Nämlich, sonst ist das,
versteht ihr? Ist das denn, kleiner Joke, ein geflügeltes Wort im Bereich? Also wenn ich jetzt an den Flughafen gehe und sage, oh, ich hätte gerne den Schwanzflug, wissen die dann, was Sache ist oder ist das eher so?
Nee, ich glaube, du, also so wie ich das gelesen habe, musst du da ziemlich aufpassen, auch wenn du online buchst. Also die gibt es auch nicht häufig. Also so Verbindungen, die dann auch genau passen auf Hin- und Rückflug. Es ist ein bisschen tricky beim Buchen, glaube ich.
Verstehe.
Und ob das so, also für die Umwelt, glaube ich, ist das auch nicht so geil, weil ja der Kerosin, das ist ja die Kerosinsteuer, die fällt dann ja weg, ist auch doof eigentlich, ne? Also hier klare Empfehlung, nicht machen.
Gut. Okay, was ihr machen solltet, ist auf unsere Patreon-Seite gehen, patreon.com/podcast ohne Namen, supportet diesen Podcast mit Liebe, aber auch mit Geld. Und dann könnt ihr auch in den Genuss kommen von einer werbefreien Ausgabe und die ganze auch einen Tag vor dem offiziellen Release. Außerdem könnt ihr uns Fragen schicken, die wir hier im Podcast behandeln. So wie zum Beispiel Olga Kuberski. Und die fragt, was ist eure schönste Kindheitserinnerung?
Oh Gott, ich hab...
Also es ist natürlich mit diesen Superlativen immer schwer, aber also auf jeden Fall, was ich als schöne Kindheitserinnerung abgespeichert habe, ist mit den Nachbarskindern. Ich habe in der Straße gewohnt, da war in jedem Haus es waren Mehrfamilienhäuser in der City, aber in jedem dieser Mehrfamilienhäuser waren halt mehrere Familien, wie der Name schon sagt, also auch Kinder. Und alle so ungefähr plus minus ein, zwei Jahre im gleichen Alter und auf den gleichen Schulen. Und es war halt immer Standard, dass nach der Schule hat irgendeiner bei irgendeinem geklingelt, kommst du runter spielen? Und dann haben wir da wie so eine Rasselbande unten auf der Straße und im nähegelegenen Holzhausenpark haben wir halt gespielt die ganze Zeit. Alles Mögliche, Räuber und Gendarmen, Tischtennis und
Seifenkisten gebaut.
Ja, Seifenkiste haben wir nicht gebaut, aber mit
dem Tennis
gegen die Wand und so.
Solche ähnlichen Erfahrungen habe ich bei uns auf der Straße auch gemacht. War super. Wir haben uns sogar mal mit Muttern beschossen, mit so
selbst. Das ist schon wieder so eine Jochen-Geschichte. Das ist schon
wieder so. Und eines Tages haben wir Reißzwecken verschluckt.
Ja, was? Tennis gegen die Wand, sowas habe ich auch gemacht, nur mit dem Catcar.
Habt ihr euch nie diese Zwillen gebastelt? Mit diesen
Riesen? Ja, und das Spiel gespielt, was du mit deinen Freunden gespielt hast, wo man Dartpfeile hoch in die Luft wirft und nicht ausweicht.
Nein, wir haben uns, ja, das war am Anfang, danach haben wir die direkt aufeinander geworfen, aber bei Licht aus.
Ohne Scheiß.
In der Wohnung war niemand.
Squid Games Dominikus.
Okay. Aber das sind positive.
Der vor Jochen, der in Amerika groß geworden, hätte Zugang zu Waffen gehabt.
Oh mein Gott, dann hätten wir jetzt keinen Podcast mit Jochen.
Nee. Also das ist mir positiv im Gedächtnis geblieben. Und natürlich mein alter Kumpel Raul Zahl, der hat in Hösel gewohnt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich bin jeden Tag von Rating nach Hösel gefahren mit dem Fahrrad oder der S-Bahn, der Linie S6 Richtung Essen, um dort mit dem C64 zu spielen. Das war nämlich einer der ersten, die dort in Hösel den C64 hatten, mit Datasette. Und das war genial.
Da habe ich auch noch viele gute Erinnerungen dran. Also die ersten super Computerspiele tatsächlich. Mhm.
Ja. Georg, du hast noch nichts gesagt. Glaub mal nicht, dass mir das nicht aufgefallen ist.
Doch, ich sagte doch gerade, dass ich auch gute Erinnerungen an die ersten Computerspiele hatte.
Ach so, okay.
Und wenn wir dabei sind, wenn ich da eins herausheben darf, dann Wasteland von 1988. Fantastisches Spiel. Der Vorgänger der Fallout-Serie.
Mhm. Tolles Spiel. Wie alt warst du da, als du das gezockt hast?
14? 13, 14 irgendwie?
So. Ja. Neue Frage?
Ja, hast du was?
Ja, klar, natürlich. Meint ihr, Piloten finden es gut oder freuen sich, wenn nach erfolgreicher Landung geklatscht wird? Fragt Julia.
Auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich als Pilot nicht freue. Genau wie Busfahrer, die freuen sich auch immer klatscht an der Endhaltestelle. Ja?
Ich habe dann immer so ein beklemmendes Gefühl. Ich denke immer so, oh nee, ich klatsche auch nicht mehr. Aber
immer klatschen.
Ehrlich?
Auf jeden Fall.
Also ich denke immer, die sitzen im Cockpit und sagen, oh Gott, die Spackos wieder, klatschen hier wieder. Was sind das denn für welche
Armwichte?
Ja,
Eddie? Ich finde, wir sollten das wieder berühmt machen. Ich glaube, das macht keiner mehr, weil sich alle zu cool dafür sind. Und wir sollten dafür sorgen, dass Klatschen in Flugzeugen und Bussen und Straßenbahnen wieder eine Sache wird.
In Straßenbahnen klatschen?
Ja, auch.
An jeder Haltestelle?
Nee, an der Endhaltestelle.
Das erinnert mich so ein bisschen an wenn man das ZDF-Sportstudio guckt und dann die Zuschauer alle
Sekunden
die Anweisung kriegen, zu klatschen. Egal, was der Gast sagt, der muss einfach nur sagen, dann fragt der Moderator, ja, und wie sind Sie hier in unser Studio gekommen? Ja, mit dem Auto. Applaus. Direkt erstmal Applaus. Aber ich bin mit dem Auto gekommen, ist doch klasse. So, also das ist so übertriebenes Klatschen. Aber ich finde, beim Fliegen kann ich mir zumindest ableiten, wo es herkommt. Das ist die pure Erleichterung darüber, dass wir alle am Leben sind.
Also innerlich würde ich als einziger aufstehen, jubeln, dahinrennen, die Tür aufreißen, die umarmen und knutschen.
Ich mache immer auch so im Kopf eine Bäckerfaust, wenn wir gelandet sind. Ich denke immer so, yes, gelandet, nice.
Ja?
Ja.
Dann bin ich nicht der Einzige, der Flugangst hat, oder ist nur meine am größten? Machst du das
auch beim Einparken?
Machst du dir selber die Bäckerfaust beim Einparken? Yes, wie ist das geschafft, Mann?
Ich mach das, wenn ich mir Socken angezogen habe.
Aber wenn das ist Auto
nach, cool. Nach dem Duschen Socken anziehen, wenn die Füße noch nass sind und man versucht, über nasse Füße Socken anzuziehen.
Bah, das ist fies.
Ja, ist unmöglich.
Das ist fies. Das ist so, wie wenn man Schuhe anziehen will, die nass geworden sind, wo man glaubt, die wären jetzt wieder trocken.
Aber man kann, geht es darum, die hochzuziehen, weil die dann so kleben, oder geht es darum, das Gefühl zu haben, wenn die Füße noch ein bisschen nass sind und den Stoff darüber zu haben?
Nee, die kleben. Du kriegst die gar nicht über den Fuß
gezogen, ohne die Socken auszuleiern. Aber da mache ich dann, guck mal, da mache ich dann so, dann packe ich mit den beiden Händen, mit meinen breiten Händen so rein und dehne die so weit aus, dass die beim Anziehvorgang nicht den Fuß berühren. Und dann
leiern die aus.
Stülper ich das wie bei so einem
Kabi, was würde Kabi dazu sagen?
Wollte ich gerade für Kondom vergleichen, das geht ja gar nicht. So, dann stülpe ich das so drüber und dann, das geht.
Ja, es ist ein guter Weg, um Socken direkt auszuleiern.
Und vor allen Dingen sind die Füße dann trocken.
Aber wo wir gerade bei guten Erfindungen sind, ich habe folgende Idee. Achtung, wie immer gilt hier der Disclaimer, wenn es einer von euch umsetzt und Milliardär wird mit dieser Idee, ich würde mich drüber freuen, wenn da was zurückfließt an den Urheber dieser Idee. Ich gebe sie frei, es ist eine Commonwealth, wie sagt man, Commons, wie heißt das nochmal, wenn das im Internet...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme auch nicht drauf.
Common Dingsbums irgendwas?
CC. Nee, wie heißt denn das, Alter? Shareware, nee, nicht Shareware. Wie heißt denn das, wenn was umsonst ist im Internet und es jeder zur freien Verfügung benutzen darf? Da gibt es doch einen Begriff für.
Vaporware? Ja. Nee. Wir wissen, was gemeint ist.
Ja, jedenfalls dürft ihr es benutzen. Ihr habt die Lizenz, aber es wäre schön, was zurückfließt. Folgende Erfindung. Es ist mit, und es ist ja eine gute Erfindung, weil ich es mit zwei Wörtern erklären kann. Moment. Zwei Wörter. Beheizter Fahrradsattel.
Oh.
Na?
Worum geht's da?
Das weiß keiner. Sagt mir, gibt's das schon oder nicht? Ich habe noch nie irgendwo einen beheizten Fahrradsattel gesehen. Meiner Meinung nach ist das der Game Changer. Alle Leute fahren Fahrrad, die Städte werden umgebaut für Fahrradfahrer. Wir müssen ins beheizte Fahrradsattel Business wechseln.
Das Problem, ich muss dir leider das so sagen, ist, wenn die Eier zu warm werden, hast du ein Problem mit deiner Fruchtbarkeit.
Also, das ist ja zwei Fliegen mit einer Klatsche.
Ja. Oder du machst halt vorne diesen Stöpsel, wie heißt das, diese Verengung da vorne, sehr heiß und hinten.
Aber wäre das nicht geil?
Wie so zwei
Herzen. Es ist verregnet, es ist kalt draußen, du schwingst dich auf dein Fahrrad und du hast ja so ein schönes, warmes, mulmiges Gefühl direkt auf dem Sattel.
Aber ist es nicht geiler, einen warmen Lenker zu haben, so warme Lenkradgriffe, wo du sagst, okay, du brauchst keine Handschuhe anziehen?
Ja, auf jeden Fall. Wir stoppen natürlich nicht beim Sattel. Aber das gefällt mir auch, das gibt's ja auch
schon. Sattel ist auch gut, dann brauchst du keine Hose mehr anziehen beim Fahrradfahren.
Und wer hasst es nicht?
Ja, so eine Standheizung fürs Fahrrad im Prinzip ist es, ne?
Aber ich meine, die ganzen Fahrräder sind ja doch alle elektrisch jetzt. Da kann es doch nicht so schwer sein, so eine Iode da noch in den Sattel und eine in Lenkrad und zack. Ich meine, es gibt ja auch Lenkradheizung im Auto.
Das stimmt.
Und also du musst ja einfach nur die schon vorhandene Technologie aus dem Auto raus und in die Fahrradwelt.
Nicht gut.
Ach, okay, cool. Ja, das freut mich. Dann werde ich ja sehr reich damit. Aber nächste Frage. Joe Rogan, ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige ist, fragt, wenn ihr euch einen weltbekannten Spieler für den FC Dick aussuchen könntet, wer wäre es? Liebe Grüße aus den USA.
Nochmal, ich habe es akustisch gerade, da war irgendwie ein Haker.
Welchen weltbekannten Spieler würden wir für unseren FC Dick aussuchen, wenn wir könnten? Wir könnten uns einen aussuchen.
Haaland. Der ist jung genug, gut genug. Gute also gerade so gut genug.
Anna. Gute Wahl. Ja. Einen weltbekannten Spieler, ja, finde ich auch gut. Es muss auch jemand sein, ich hatte erst so überlegt, De Bruyne oder so, aber was bringt De Bruyne ist, wenn er einen genialen Pass spielt und von unserer Mannschaft keiner die Kondition hat, dahin zu sprinten.
Ja, also, De Bruyne, der ist jetzt auch 30 oder so.
Ja.
Wir wollen ja in Richtung...
Stimmt, wir müssen auch Champions League planen. Aber ein Haaland, der braucht niemanden. Dem gibst du den Ball und in unserer Liga läuft er einfach von der Grundlinie ins Tor rein und braucht ansonsten keine...
Der blockt halt alleine eine Viererkette aus.
Ja, finde ich gut. Ja. Erling Haaland ist die richtige Antwort.
Okay.
Dann haben wir hier noch... Ja, hast du was, Jochen?
Game Changer. Wie viele Fragen? Jochen soll das Sonnensystem erklären. Oder kann ich nochmal auf deinen Stream verweisen? Vielleicht können wir den Link in die Shownotes packen von dem Video, was du gestern gezeigt hast. Das hat mich umgehauen. Danach,
war geil, ne?
Danach bin ich ins Bett. Erklär nochmal ganz kurz, worum es da geht.
Das ist ein Video. Der Typ macht oft so sehr coole animierte Videos über die Größenverhältnisse im Universum und es fängt an mit, dem kleinsten menschlichen bekannten Elektron oder keine Ahnung, was es ist. Und dann werden die Sachen immer größer, dann fängt das an mit Blutkörperchen und so weiter. Und am Ende gehen wir ins Universum, sehen die größten Planeten im Vergleich und irgendwann das ganze Universum und so weiter. Und es zoomt quasi immer weiter raus bis zu dem Zeitpunkt, wo man halt nicht mehr weiß, was dahinter ist. Und es ist ein sehr faszinierendes Video. Ich glaube, was muss man eingeben bei YouTube? Size of the Universe oder so.
Das ist wirklich so. Und du denkst ja immer irgendwann so, wenn unser Sonnensystem erklärt ist, jetzt hört das Video auf. Aber nein, es geht noch eine halbe Stunde weiter.
Irgendwie. Ja, das zeigt ja einfach.
Dann wird es noch größer. Und dann frage ich mich so, woher können wir all das wissen, was da draußen so scheinbar so ist? Das ist doch, also, ich verstehe. Ja, so ein Hubble. Kann auch nicht alles.
Verstehe ich aber ehrlich gesagt, traue ich der ganzen Hubble-Geschichte auch nicht. Wieso kann man ein Foto machen von irgendwas, was 47 Millionen Lichtjahre weg ist? Kann mir keiner erzählen, was soll denn das für ein Foto sein? Ich kann mit meinem Handy kann ich ein Foto machen, da kenne ich nichts, was 10 Meter weit weg ist. Was ist das für eine...
Georg kann das erklären, der hat Physik studiert.
Was?
Informatik.
Richtig. Beinahe das Gleiche.
Also folgendermaßen. Wo steht das Hubble überhaupt?
Das fliegt. Siehst du? Dafür haben wir Georg hier.
Ja. Ist ja nicht, das steht ja nicht auf der Erde. Das ist ja der Witz daran. Das ist ja ein Weltraumteleskop. Also ist ja, glaube ich. Vielleicht erzähle ich, wenn ich jetzt totalen Unsinn rede, dann müsst ihr nie wieder auf mich hören.
Doch, aber ich glaube, das Hubble fliegt. Okay.
Das Hubble ist doch im Prinzip, ist das nicht quasi wie ein Satellit?
Ja. Okay, und warum fliegt es eigentlich? Weil draußen es nicht so verunreinigte Luft ist und man besser die
atmosphärische Verschmutzung nehme ich
wahrscheinlich
an. Keine Ahnung, wird vermutlich tausend Gründe geben.
Keine Atmosphäre, damit du ungestört und ungefiltert.
Ist das nicht toll, was wir, warum schaffen wir es nicht, das Klima zu retten, aber wir haben ein Hubble-Teleskop und
weil es so deutlich leichter ist, ein Hubble-Teleskop zu bauen, als das Klima zu retten.
Verstehe ich nicht, ja.
Naja, das fürs Hubble-Mikroskop, Teleskop musst du ja auch nicht 7 Milliarden Menschen überzeugen.
Ja,
das packst du einfach da oben, dann ist es da. Aber wenn du jetzt
einen Wissenspodcast machen,
7 Milliarden Menschen fragst, wie du das Hubble-Teleskop baust, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
Das könnte ich auch mal erklären in der nächsten Folge.
In einer der nächsten Folgen, jetzt noch mal ganz kurz, gibt es Neues, Georg, vom FC Lobberich, vom FC Dick.
Ich habe dieses Wochenende das Spiel nur on demand gesehen. Und es war aus mehrerer Hinsicht ein Fehler. Zum einen konnte ich kein Glück bringen, als das Spiel lief, was schlecht war, weil es verloren wurde. Zum zweiten, weil mein Platz als Glücksbringer beim Stande von 1:0 durch Jochen ersetzt wurde, der irgendwann in den Stream kommt. Und Jochen ist halt der absolute Seuchenvogel.
Jetzt bin ich es wieder, das wusste ich.
Wenn Jochen sich den Stream anguckt und irgendwas sagt, fallen Gegentore. Es stand halt 1:0 und dann hat René die Krake einen Elfer gehalten und dann kam Jochen, das Spiel ging 1:5 aus und in der letzten Minute hat Mike, ja unser Kontaktmann Mike, unser V-Mann quasi, hat noch eine rote Karte wegen groben Foulspiels bekommen und ich glaube, der Schiedsrichter hat noch im Spielberichtsbogen vermerkt, dass er die Verletzung des Gegners, ich glaube, nicht nur in Kauf genommen hat, sondern beabsichtigt hat. Also es gibt vermutlich eine richtig lange Sperre für Mike. Aber es lief nicht so gut. Wir brauchen nächste Woche mehr Zuspruch als dieses Mal, außer wenn ihr Jochen seid. Wenn ihr Jochen seid, guckt Handball, grabt den Garten um, kauft euch ein Teleskop, egal.
Ja, schade, aber die Mannschaft wird sich davon erholen.
Es ist bald Winterpause, ne? Ich glaube 4 Spieltage noch oder so.
Und dann laufen sie auch mit unserem Trikot auf, ne, Leute? Nur mal so.
Ja, und irgendwie den Trikotvorschlag, den letzten, den ich kannte, der war wohl irgendwie dann die sahen dann nicht so aus, wie sie auf der Shopseite aussahen. Jetzt gibt es doch wieder komplett andere. Das neueste Design habe ich noch nicht gesehen und es gab wohl auch irgendwie Ewigkeiten Lieferverzug. Ich bin gespannt. Also A, ob diese Saison noch was wird mit den Trikots und B, wie sie dann aussehen.
Ja, also man sollte an der Stelle natürlich sagen, das Geld fließt direkt in Erling Haaland. Also insofern brauchen wir schon auch gute Trikots.
Wie brauchen wir denn da momentan? Ich glaube, Transfermarkt listet den im Moment mit 150 Millionen, ne?
Ja, ich denke mal, also du kannst auf jeden Fall auch in dem Bereich rechnen. 100 Millionen vielleicht Transfererlös, dann nochmal 40 Millionen Handgeld und das Gehalt natürlich ungefähr.
Wenn er 150 Millionen kostet, dann kriegst du ihn da vermutlich nicht für 100 Millionen.
Er kostet ja nicht 150 Millionen. Das ist ja einfach nur eine Schätzung von Transfermarkt.
Ja, aber wir werden ihn nicht für weniger kriegen. Also wenn, dann eher 200 Millionen, dann nochmal 50 Millionen für Raiola.
Naja, jetzt verkauf uns mal bitte
dann nochmal 50 Wert. Millionen Hallo? Handgeld für Erling selber, dann nochmal ein 120 Millionen Vertrag für 4 Jahre.
Es ist also auch eine Ehre.
Eine halbe Milliarde werden wir brauchen.
Es ist auch eine Ehre, für den FC Lobberich zu spielen.
Das sehe ich genauso, nur bin ich mir nicht sicher, ob Raiola das weiß. Ist Raiola überhaupt
das, der? Das der weiß jeder in der
Fußball. Zuhälter von Haaland. Wie heißen die Typen nochmal, die Zuhälter im Fußball?
Berater.
Spielervermittler, genau, richtig.
Ja. Ja, wir werden es weiterverfolgen, wie es da weitergeht mit Erling Haaland. Und euch dann auf dem Laufenden halten. Ihr könnt ansonsten immer auf die Seite gehen vom FC Dick, fc-dyck.de. Da erfahrt ihr, wann die Spiele sind. Oder auf den Twitch-Channel. Die haben auch einen Twitch-Channel.
Ich habe übrigens nochmal mit dem Verein gesprochen, wegen Merch. Und ich habe denen ein paar FC Lobberich Dick-Schals abgeluchst, die uns schicken werden.
Das ist natürlich auch richtig nice.
Ja, und wir sind dabei.
Wir haben welche?
Ich wusste nicht, was die haben. Die haben tatsächlich welche. Und die haben ja bald auch unser Logo auf dem Trikot. Und wir sind gerade in Gesprächen, das komplette Trikot FC Lobberich Dick, so wie sie auch spielen, auch zu organisieren mit Rückennummern und so und unserem Logo drauf. Kommt dann auch 22 irgendwie.
Und auch die ersten Logen haben wir. Also,
haben wir?
Naja, also es gibt zwei Stühle, auf die kann man
bauen,
sich setzen.
Wir bauen die Tribüne, ich sag's euch. Der Anfang, der Grundstein des Stadions quasi wird gelegt. Dafür werden wir sorgen. Wir bauen eine Tribüne.
So.
Ja.
In diesem Sinne, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute. Mhm. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.